Hallo, hier auf Radio X hört ihr jetzt die Sendung Forum Gegenstandpunkt. Unser heutiges Thema sind die Katastrophen. Unser heutiges Thema ist Birma, China, das, was zurzeit in allen Nachrichtensendungen, in allen Zeitungen auf den ersten Seiten steht. Darüber wollen wir heute uns unterhalten. Darüber wollen wir heute einiges sagen. Anfang Mai hat ein tropischer Wirbelsturm in Birma Verwüstungen angerichtet und Zehntausende getötet. Die Nachrichten und Kommentare sind seitdem voll von Schreckensmeldungen, von Berichten über Behinderungen der ausländischen Berichterstattung, von Berichten von Behinderungen der ausländischen Hilfe, von Vorschlägen und Aufforderungen bis hin zur bewaffneten sogenannten humanitären Intervention. Und in China war ein Erdbeben und man hört, in China dürfen ausländische Helfer ins Land, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schlagzeilt heute offenes China. Wir haben es also mit einem Lehrstück besonderer Art über Naturkatastrophen und staatliche Hilfe, einem Lehrstück über Politik und Moral zu tun. Versuchen wir also hier im Forum Gegenstandpunkt wenigstens die Lehren zu ordnen und zu würdigen, die uns da von allen Seiten verabreicht werden. Denn in der öffentlichen Berichterstattung, zu Birma zumindest und auch zu China, da steckt so viel demonstrative Empörung. Und der Anspruch im Namen der Humanität, da müssten doch alle wohlmeinenden Menschen sich hinter die westlichen Helferstaaten und ihre Führer stellen, dass kaum jemanden aufzufallen scheint, welche Interessen und welcher Zynismus in dieser Humanität der Staatsmänner und Leitartikler steckt.
Also man hört ja in den Zeitungen, in den Fernsehnachrichten von abertausenden Toten und ebenso vielen Lebenden, die vom Tod bedroht sind. Man erschrickt darüber, man empfindet Mitleid und denkt, dass den Leidenden doch geholfen werden müsste, die schon vorher arm und elend waren und gänzlich mittellos sind. Und ich meine, dieses Gefühl, was einen da überfällt, so ehrbar es ist, man muss schwer aufpassen, ob man sich angesichts des Mitleids, was man empfindet, gleich dem anschließt, was hier öffentlich als Mitleidsarie geboten wird. Oder anders mal ausgedrückt, dieses Mitleid, wenn es sich nicht weiter darum kümmert, was eigentlich passiert ist, das ist eine Falle. In den großen Zeitungen und im Fernsehen von allen Politikern wird sich ja auf dieses Mitleid berufen. Und in Berufung auf dieses Mitleid wird eine große Hilfe-Arie in Szene gesetzt. Bloß, ich will mal darauf hinweisen, eine Selbstverständlichkeit, dass Leuten im Elend umgehend geholfen würde, gibt es in dieser Staatenwelt der Marktwirtschaft überhaupt nicht. Wer kein Geld hat, muss selber zusehen, wo er bleibt. Das ist ein Grundgesetz der Marktwirtschaft, und diesem Gesetz fallen täglich Hunderttausende zum Opfer durch Hunger, Krankheiten, Seuchen, weil sie kein Geld haben, um sich die Mittel zu beschaffen, die sie eigentlich bräuchten, zum Essen, zur Heilen von Krankheiten, zur Beseitigung von Seuchen. Sie haben keine Mittel in Geldform, um Geschäftsleuten zu einem gewinnbringenden Geschäft zu verhelfen, denn alle diese Mittel kommen gar nicht anders an die Leute heran, als dass sie dafür etwas bezahlen müssen. Ob die Armen in Birma oder anderswo vor Elenden und ihr Leben nach diesem Geschäftsprinzip verlieren, diese Leute schaffen es selten auf die ersten Seiten der Zeitungen. Denn, und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, sie gehören ja zum ganz gewöhnlichen Geschäftsablauf der globalisierten Welt.
Ja, es ist nämlich so, damit massenhaftes Sterben überhaupt zu einer Katastrophe aufrückt, dafür braucht es schon etwas mehr als viele Tote. Die politisch Verantwortlichen und in ihrem Gefolge dann auch die Meinungsmacher, sie alle benutzen hier ein sehr feines Unterscheidungsvermögen. Mehr als das Normale, mehr als das gewöhnliche Verrecken muss es schon sein für eine Katastrophe. Ein außergewöhnliches, ein massenhaftes Sterben in kurzer Zeit, verbunden mit einem Wirbelsturm wie in Birma oder einem Erdbeben wie in China. Ja, so etwas, das hat Nachrichtenwert. Das schafft es auch einmal in die Tagesthemen. Das gewöhnliche Verrecken eben nicht. Und wenn dann von einer Katastrophe berichtet wird, wenn dann die Bilder unter größten Schwierigkeiten von den Journalisten aus dem Land gebracht werden, dann erfährt man immer wieder etwas, was bezeichnend ist und was man sich einmal merken sollte. Es ist nämlich bezeichnend, dass immer wieder gesagt wird, besonders die Armen, die habe es wieder einmal getroffen. Bei den Armen, da wird dann darauf verwiesen, deren armselige Hütten, nur aus Wellblech, Schilf oder schlechtem Material gebaut, die habe der Sturm davongeweht und weggeschwemmt. Oder beim Erdbeben, die Häuser, in denen sie wohnten, die waren billig zusammengezimmert, sodass sie zusammenbrachen. Und es wird auch noch nicht einmal verschwiegen. Daneben standen bei Wirbelstürmen Häuser, feste Häuser der Reichen. Die haben standgehalten. Die waren auch hoch genug. Klöster der Mönche, hoch genug und aus festen Stein gebaut. Ja, dort ist nichts passiert. Und gut gebaute Häuser, die sich Arme nicht leisten können. Ja, gut gebaute Häuser, da waren wesentlich weniger Tote. Die sind nicht zusammengebrochen. Das wird immer wieder berichtet und es wird darauf hingewiesen, aber nie wird daraus ein einfacher Schluss gezogen. Es wird immer gesagt, es handelt sich um Opfer der Natur, die da so massenhaft zu beklagen sind. Dabei könnte man doch darauf kommen, dass es hier sich nicht einfach um Opfer der Natur, sondern um Opfer des ökonomischen Systems handelt. Eines ökonomischen Systems, das riesigen kapitalistischen Reichtum hervorbringt, welcher auf der Armut der Masse der Erdbevölkerung gründet und dann auch so zielgerichtet Arme und Reiche in der Katastrophe dann auch sehr unterschiedlich als Betroffene zurücklässt. Tja, und Armut. Armut in der kapitalistischen Welt, das ist doch kein Naturphänomen.
Genau. Das merkt man ja schon daran, dass, auch wenn es vielleicht hierzulande nicht mehr so offensichtlich auffällt, aber man muss schon mal daran erinnern, überall auf der Welt und auch hier bei uns wird jede Menge staatliche Gewalt aufgewendet, um solche rechtlichen Verhältnisse einzurichten und mit Gesetzen und Ordnungshütern abzusichern. Ob in Birma, in China, in Deutschland oder den USA. Die Staatsgewalten behandeln die Masse ihrer Bevölkerung als ein Mittel, aus dem Geschäftsleute das herauswirtschaften sollen, worauf es wirklich ankommt. Wachstum, nachzählbarer Wachstum des nationalen Reichtums. Die Machthaber, die professionellen Meinungsmacher und auch alle sonstigen konstruktiven Mitdenker haben dafür sehr viel sachverständiges Verständnis. Wenn die Unternehmerschaft zum Beispiel bei der Sichtung des Menschenmaterials zu dem Ergebnis kommt, dass eine Armut mit knapp und knallhart kalkulierten Löhnen bei viel Arbeitsleistung das Einzige ist, was ihre Rendite und ihr Wachstum voranbringt. Und auch der Befund, dass kapitalistisch gesehen im globalen Maßstab riesige Menschenmassen samt ihren Leben einfach überflüssig sind, weil man aus ihnen kein Geschäft machen kann, das wird zwar zur Kenntnis genommen, manchmal auch beträgt, geht aber andererseits systemgemäß in Ordnung. Die Staaten und ihre Ordnungskräfte passen darauf auf, dass aus diesen überflüssigen Menschenmassen keine Ordnungsprobleme erwachsen. Begleiten tun sie diese Katastrophen, die sie selber tagtäglich anrichten, in Form von überflüssig herumlaufenden Leuten, die sich nicht wissen, ernähren zu können, mit so schönen Institutionen wie der Welthungerhilfe und ähnlichen karitativen Organisationen, die dazu da sind, dieses Elend möglichst kostengünstig und so, dass es nicht weiter auffällt, zu versorgen bzw. zu managen. Das gehört zum Alltag dieser schönen Weltmarktwelt. Und darüber hat bisher noch kein Politiker, auch keine demokratische Öffentlichkeit, auch nur eine Träne des Mitleids verloren.
Wir reden über die Katastrophen und was in dieser Welt, in der wir leben müssen, überhaupt als Katastrophe gilt. Was überhaupt in den Ruch einer Katastrophe kommt. Was eine Katastrophe ist in dieser Welt. Und auch wenn wir uns noch sehr intensiv mit Birma und so weiter beschäftigen wollen, eins ist schon klar. Hier heißt manches überhaupt nicht Katastrophe, was Menschen vernichtet, was Menschen ruiniert, was Menschen das Leben nimmt. Im Gegenteil, hunderttausendfach wird gestorben in dieser eingerichteten Welt. Und es ist die Ordnung, die aufrechterhalten wird, die Ordnung, um die sich alle Sorgen machen, die Ordnung, auf die es ankommt. Und in dieser Ordnung, jawohl, dort gibt es dann manchmal ein Ordnungsproblem, nämlich dann, wenn eine Katastrophe über das Land hereinbricht. Eine Oderflut, ein Wirbelsturm, ein Erdbeben. Und dann, ja dann, dann sind, würde man sagen, die Menschen ruiniert. Aus der Sicht der Ordnungshaber, der Ordnungshüter, der Ordnungskräfte heißt eine Katastrophe etwas leicht Verschobenes, nämlich das menschliche und sachliche Inventar des Staates. Das ist es, das massenhaft gefährdet wird. Und statt dass einfach so Armut, manchmal auch Elend beaufsichtigt und verwaltet wird, nein, in solchen Fällen wird dann der Ausnahmezustand ausgerufen. Und es ist ja auch ein Ausnahmezustand. In diesem außerordentlichen Notstand schlägt ja die Stunde der nationalen Solidarität. Und zwar dann, wenn ein Staat sich, seinen Bestand in den Menschen, die ihm gehören, als Opfer sieht. Wenn er sich gefährdet sieht, seine Souveränität darin, dass die vielen Menschen jetzt umkommen, ja dann wird auch das Militär und alle Mittel, die so zur Verfügung stehen, daraufhin begutachtet, wie setzen wir sie ein. In diesem außerordentlichen Notstand schlägt dann eben auch die Solidarität zu mit der Infrastruktur, der öffentlichen Ordnung, wird dann auch Leben gerettet. Jawohl, wie in China derzeit. Und dann werden Überlebende erst versorgt. Dass es eine ganz außergewöhnliche und nicht die gewöhnliche Situation ist, das wird immer wieder betont. Und ist es nicht zynisch? Immer wieder wird dann darauf hingewiesen, dass man jetzt in der Situation der Not, in der außerordentlichen Situation, da dürfe man keinen Unterschied zwischen Armen und Reichen machen. Jetzt heißt es, alle sind wertvoll und ja, ganz viele, möglichst viele müssen gerettet werden. Das ist der Anspruch, der dann erhoben wird.
Wir sind bei dem Thema Katastrophen und ihre Behandlung durch die Politik und durch die Öffentlichkeit. Und Herr Andreas hat gerade schon darauf hingewiesen, wenn also eine Katastrophe im Sinn einer oder Flut, eines Wirbelsturms oder eines Erdbebens eine Nation heimsucht, dann ist der Ausnahmezustand angesagt, weil der Staat seine Grundlagen, nämlich sein menschliches und sein sachliches Inventar, in Gefahr sieht. Und dann schreitet er auch zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Und es lohnt sich schon mal, auch die Berichterstattung daraufhin zu begutachten, wie diese ganze Sache vonstatten geht und wie sie inszeniert wird. Also die Machthaber über das Volk, ob das nun in China, in Birma oder auch in Deutschland der Fall ist, also egal, ob Demokraten, Diktatoren oder sonst wer am Werke ist, alle produzieren sich als Retter des Volkes. Sie nutzen ihre Kommandogewalt, um das durchzusetzen, was sie zur Rettung des Gemeinwesens für notwendig erachten. Und dabei überlassen sie es dann auch nicht einfach den Gesetzen von Angebot und Zahlungskraft, ob etwas geschieht, sondern, wie man immer wieder mitbekommt, dann schicken sie auch ihr Militär los. Das funktioniert nach dem einfachen Muster. Da ist eine Notsituation und die Leute werden hingeschickt. Befehl und Gehorsam ist angesagt. Und die Leute, die Soldaten, hängen sich dann rein und versuchen, die Leute aus ihren Trümmern herauszuziehen oder vor dem Ertrinken zu retten. Das ist das eine. Bemerkenswert ist aber, jeder Staat und jeder moderne Staat, selbst das, ist nicht anders in Deutschland als in Birma oder in China, hat eine Öffentlichkeit, die ist mal frei und mal sogenannt staatlich gelenkt. Aber diese Öffentlichkeit wird kräftig ausgenutzt und hergenommen, damit sich die Staatsführer in Pose setzen können. Dann ziehen sie nämlich Gummistiefel an, wie der Milbrat beim Oderbruch, wie die Militärs in Birma oder wie die Parteiführer aus dem kommunistischen China. Also sie ziehen sich Gummistiefel an, lassen sich in dem Katastrophengebiet blicken, lassen sich beim Verteilen von Hilfsgütern fotografieren oder auch beim Trösten von Opfern filmen. Und sie legen Wert darauf, dass ihr tröstendes Interview mit den Leuten auch gut in Szene gesetzt wird. In der Regel geben sich in solchen Situationen dann auch die abgebrühtesten Journalisten gerührt über diese emotionale Einheit zwischen Herrschern und ihren unglücklichen Untertanen. Und ab und zu, das ist eine kleine Erinnerung, soll es ja auch in Deutschland mal dem einen oder anderen Politiker genutzt haben im Sinne, dass er dann anschließend der Katastrophe sei Dank sogar wiedergewählt worden ist in das höchste Amt des Staates. Jetzt ist es allerdings so, von westlicher Öffentlichkeit wird auch immer darauf bestanden, dass sie überall, zu jeder Zeit, an jeden Flecken des Globus ihre Nase reinstrecken dürfen und ebenfalls beim Ablichten dabei sind. Und da passiert es dann zum Beispiel, dass Journalisten auch in einem Staat zugangen sind, den sie, angeleitet von ihrer politischen Obrigkeit, nicht leiden mögen. Und da gerät dann die Besprechung der gerade beschriebenen Arten und Weisen, wie sich eine Herrschaft dann um die Katastrophe kümmert, wie sie sich dabei wirksam in Szene setzen lässt, zu einer Beschimpfung. Dann werden sie nämlich kritisch, sehr kritisch sogar, und entdecken glatt die Heuchelei, die bei dieser Tour dahinter steckt. Das kann man nochmal sehr schön darstellen an einem Unterschied, der uns jetzt aufgefallen ist, an der Berichterstattung über China und Birma. Ja, in China, da waren die westlichen Journalisten sehr schnell vor Ort, teilweise sogar schneller als die Massen der chinesischen militärischen Helfer. Man könnte ja auch sagen, ja, das war auch unbedingt nötig, dass die als Erste da sind. Da sind Ressourcen verschwendet worden für irgendwelche Fotografen und Filmemacher, wo man auch sagen kann, hätte man doch stattdessen lauter Hilfsgüter in diese Helikopter und sonst welche Gefährte gesteckt, als ausgerechnet Journalisten, die nichts anderes zu tun haben, als ewig ihre Kamera draufzuhalten. Aber gut, das nur nebenbei. Sie durften also dahin. Und das rechnen sie dann der chinesischen Führung als Pluspunkt an. Denn nach maßgeblicher westlicher Meinung braucht es an Katastrophenorten als erstes Berichte von kritischen westlichen Journalisten, Beobachtern samt authentischen Fernsehaufnahmen. So konnten sie in die Wohnstuben Europas und Amerikas dann ihre Bilder schicken, wobei sie die chinesischen Politiker, die im Katastrophengebiet Wangen tätschelten und Tränen zeigten, naja, einerseits als berechnende Heuchler darstellen, andererseits konnten sie aber nicht umhin, auch diese zum Teil rührigen Szenen dann anzuerkennen. Also in dem Fall wollten sie der Darstellung der chinesischen Führung als die Helfer, die in der Not zu ihrem Volk stehen, ihren professionellen Respekt dann doch nicht verweigern. In ihrem Urteil hat sich die chinesische Führung, und darüber haben sie sich dann ja auch gewundert, in ihren Augen hat sich die chinesische Führung bei der Katastrophenbetreuung so kurz nach dem Tibet-Aufstand und so kurz vor der Olympiade in Sachen Öffentlichkeitsarbeit in guter Form und insofern durchaus auf Westniveau dargestellt, und dafür kriegen sie sogar Respekt. Das haben wir am Anfang erwähnt. Wenn man heute die Zeitung aufschlägt, man findet dann so etwas mitteilenswert anhand der Katastrophe unter dem Stichwort offenes China. Selbst die Generäle, heißt eine andere Überschrift, geben Antworten. Was so viel heißt wie unser Recht, das Recht westlicher Politiker und westlicher Journalie wird hier befriedigt, nämlich wir müssen informiert werden über alles, was ihr anstellt, was ihr betreibt, was ihr mit euren Massen machen wollt. Und da haben die Chinesen diesmal nicht versagt in Augen ihrer kritischen Begutachter.
Naja, Und wenn es in der Zwischenzeit sich herumgesprochen hat bei allen Machthabern auf der Welt, dass so etwas sich einfach gehört, dass es einfach nützlich ist, egal was man als Machthaber gerade so macht, sich in Katastrophen hinzustellen und zu sagen, ich helfe dem Volk. Na, kann man da in dieser Sache den burmesischen Generälen eigentlich einen Vorwurf machen? In Sachen Zynismus? Nein, in Sachen Zynismus können sie es genauso gut wie Chinesen oder Amerikaner oder andere Herrschaftsfiguren. Ja, die Generäle der Militärjunta in Birma, auch sie haben sich nach dem Wirbelsturm beim Verteilen von Hilfsgütern ablichten lassen, jawohl. In ihrem Fall, das ist auffällig, war aber der Kommentar aller Führer der westlichen Welt und der freien Presse eindeutig. Da hieß es, eine menschenverachtende, unerträgliche Inszenierung, die wieder einmal beweise, dass dort die Falschen das Land regieren. Tja, da können Sie fein unterscheiden. Bei so viel Unterschied wollen wir uns einmal den Fall Birma genauer anschauen. Denn uns ist aufgefallen, nirgendwo werden einem mehr und eindeutigere Lektionen über Katastrophen und nationalen Notstand, über internationale Hilfe und Humanität erteilt. Auch das ist schon auffällig. Birmas Katastrophe hält sich nun schon seit Wochen in den Schlagzeilen der ersten Zeitungsseiten. Das schafft Elend der Menschen doch höchst selten. Was ist da los? Als vor wenigen Monaten im November 2007 ein sogar etwas stärkerer Zyklon Birmas Nachbarland Bangladesch verwüstete, mit einer 4 Meter hohen Flutwelle das Gangesdelta überrollte, als damals im November 775.000 Menschen obdachlos wurden und Zehntausende starben, da war nach einem kurzen Spendenaufruf das Elend keine Meldung mehr wert und wer weiß heute, wie diese Menschen leben. Es gibt einen Unterschied. Und dieser Unterschied, der führt uns auch zur Sache hin. Bangladeschs Machthaber sind westlich orientiert. Dort wechseln sich auch Demokraten in der Regierung ab. Zwei Angehörige von ehemaligen Generälen stellen sich immer wieder zur Wahl. Und sie zeigen sich für internationale Hilfe offen, und zwar für die richtige internationale Hilfe. Sie lassen sich von der EU-Kommission 1,5 Millionen Euro für ihre 750.000 Obdachlose überweisen. Sie lassen auch 3.500 Marines der US Navy ins Land, die, schnell rein, schnell raus, schnell wieder verschwunden waren. Und über die birmesischen Machthaber, über diejenigen, die über dieses Land, das sie selber Myanmar regieren und das in allen Zeitungen nach dem alten Kolonialnamen Birma oder Burma genannt wird, über die birmesischen Machthaber heißt es, die wollen ihrem Volk gar nicht wirklich helfen. Helfen wollen nur wir, das westliche Ausland. Die birmesischen Generäle sind Unmenschen, denn ihnen geht es nur um Machtfragen. Sicher ist nur eins. Die Obdachlosen im Irrawaddy-Delta, genauso wie in Bangladesch, könnten jede Menge Hilfe gebrauchen. Ob aber die Gegenüberstellung, das westliche Ausland will nur selbstlos helfen. Die Generäle wollen aber verhindern, dass ihrem Volk geholfen wird. ob diese Gegenüberstellung, die man in allen Zeitungen und Nachrichtensendungen präsentiert kriegt, wirklich zur Aufklärung beiträgt, daran könnte einem doch einiger Zweifel kommen.
Es ist ja schon so, wer nicht helfen will, wenn Not am Mann ist und die Mittel zur Verfügung stehen, der gilt als Unmensch. Das ist schon klar. Und genau dieses Bild von Unmenschen wird ja, das hast du schon angesprochen, von den hiesigen Journalisten genüsslich auf die birmesische Führung angewendet, um dem Publikum klarzumachen, wer hier Freund und wer vor allem, wer Feind der Humanität ist, wo also die Unmenschen sitzen. Und wenn man dieses Bild dann hier fertig hat, alle im Bilde sind, ausgestattet sind mit der richtigen Parteilichkeit, an der dann nicht mehr gerüttelt werden kann, dann kriegt man durchaus auch ein paar Detailinformationen mitgeteilt, die einen eigentlich in einem gewissen Widerspruch zur gewünschten Botschaft stehen, aber dann gar nichts mehr ausmachen. Nur, wir wollen diese Detailinformationen hier nochmal zum Besten geben, um klarzumachen, wie hier die Logik der Beurteilung von westlicher Journalie ausgeht. Hieß doch die Grundaussage, dass dort Unmenschen regieren, die keine Hilfe leisten wollen, erfährt man nämlich andererseits, dass die Herrscher von Myanmar, so ist ja der moderne Name, keine internationale Hilfe annehmen wollen, jedenfalls soweit sie aus den USA, Frankreich, Großbritannien oder Deutschland kommt. Die wollen nur Hilfe annehmen aus befreundeten Staaten, also zum Beispiel aus China und aus Nordkorea. Und auch das, noch nicht einmal das, ist die eigentliche und letzte Wahrheit von dem Ding. Ich lese mal ein Zitat vor, das haben wir im Spiegel Online gefunden. Da heißt es dann, die burmesische Militärführung wurde weltweit scharf kritisiert, weil sie die Einreise internationaler Helfer blockierte und nur Hilfsgüter annehmen, jedoch selber verteilen wollte. Also, ich sag's nochmal in eigenen Worten. Die burmesische Regierung sagt, ja, wenn ihr uns helfen wollt, dann liefert die Mittel hier ab und wir werden sie dann in unserem Sinne verteilen. Ein übrigens ganz normaler Gesichtspunkt jeder staatlichen Souveränität, die die Hoheit darüber behalten will, wie in ihrem Laden, in ihrem Land die Hilfe organisiert wird. Und sie wollen sich nicht einfach den Kriterien und den Maßstäben aussetzen und unterwerfen, die die internationalen Helfer mal also mitbringen. Also, was hat eigentlich die burmesische Regierung gegen die Einreise westlicher Helfer, die so massiv vor der Türe auf das uneigennützige Helfen warten und nicht dürfen? Diese Frage wollen wir nochmal näher beleuchten.
Da können wir bei dieser Katastrophe, in die wir etwas politische Klarheit bringen wollen, nur einen kurzen Einspieler machen und nehmen wir es mal ernst. Ja, wir haben es zu tun mit Generälen, die beuten ihr Volk aus, die sitzen in feinen Palästen und sind in ihrer Gegend gar nicht ungewöhnlich. Solche Typen, zuhauf gibt es sie. Sie aber, sie kriegen bei ihrer Katastrophe mit dem Wirbelsturm allerlei Vorwürfe gemacht. Sie werden ausgemalt als, nun ja, nicht etwa die Figuren, die es in dieser Welt gibt, zum Herrschen und zum Beaufsichtigen vom Elend, denn so ist die Weltordnung im Kapitalismus eingerichtet. Nein, sie kriegen einen ganz anderen, einen unmenschlichen, einen zutiefst verachtenswerten Charakter von Natur aus angehängt, und das wird auch fein ausgepinselt. Wir haben darauf hingewiesen, ja, in den Zeitungen stand so viel. Die wollen ihr Volk verrecken lassen. Und dann hieß es, naja, sie wollen nur selber helfen. Sie setzen ihr Militär lieber für eine Abstimmung ein. Stimmt. In Schutz nehmen braucht man diese Kerle garantiert nicht. Aber die Umdrehung, diejenigen, die diese Vorwürfe erheben, sie sind doch nur zum Helfen da. Stimmt die eigentlich? Ein paar kleine Zitate, ein paar Hinweise, die man in der Presse finden kann, reichen schon, um aufmerksam zu werden. Jetzt heißt es, unter anderem gleich nach dem Wirbelsturm, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Es war eine der ersten Meldungen direkt nach dem Wirbelsturm, als dieser über Birma hinweggezogen war. Da titelt die Süddeutsche Zeitung: Birma nach dem Zyklon, unterspülte Diktatur. Und, wie fährt diese Zeitung fort, seit mehr als 4 Jahrzehnten leben die Birmanen unter dem Diktat der Gewehre. Die Militärdiktatur in dem Land ist die ausdauerndste der Welt. Sie hat Birma in die Isolation geführt, hat es abgeschnitten von Globalisierung und westlichen Ideen und dem großen Nachbarn China ausgeliefert. Tja, die sind abgeschnitten, nämlich in den falschen Händen, sagt diese Zeitung. Und sie fährt fort, nicht nur ein tragischer, sondern auch ein unlösbarer Fall. So jedenfalls schien es bis zur vergangenen Woche zu sein. Doch dann kam der Wirbelsturm, und der könnte jenseits der Toten und der Zerstörungen auch die politische Landschaft verändern. Vorerst sieht man nur abgedeckte Dächer, so fährt der Berichterstatter fort. Aber es ist denkbar, so sagt er, so wie es aussieht, ist man dabei in Birma. Zum ersten Mal das Land ein Stück weit zu öffnen und Helfer aus dem Ausland in beträchtlicher Zahl einreisen zu lassen. Und ist das bislang verschlossene Schleuse erst einmal geöffnet, haben ihre Wärter keine Kontrolle mehr über das, was da alles hineinfließt ins Land. Und es wird später, wenn Birma wieder einigermaßen aufgeräumt ist, sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich sein, das Tor wieder zu schließen. Tja, eine neue Dynamik, sagt die Süddeutsche. Wie gesagt, Kräfte sind entfesselt worden, von denen man noch nicht weiß, wie sie wirken werden. Doch es spricht manches dafür, dass man die politische Geschichte Birmas vielleicht einmal in die Zeit vor und nach dem Wirbelsturm Nargis einteilen wird. Naturkatastrophen sind einschneidende Ereignisse. Manchmal lassen sie auch Einzelpersonen über sich hinauswachsen. Zum Beispiel einen bislang unbekannten, demokratisch gesonnenen Unteroffizier, der putscht. Das wäre doch eine Möglichkeit. So die Süddeutsche Zeitung vom 6.5. Tja, und auch der Spiegel steht nicht nach. Er verweist darauf, hatten doch viele im Westen direkt nach Nargis noch die Hoffnung sich gemacht, der Sturm könne quasi nebenbei auch das Militärregime hinwegfegen. All dies, was den Generälen als Paranoia hinterhergerufen wurde, es komme den Helfern aus dem Ausland vor allem und entscheidend darauf an, dass dieser Wirbelsturm dazu genutzt werde, Positionen aufzubauen, die zum Sturz der Regierung in Birma genutzt werden könnten. Das, was herausgestellt wurde als Wahnhaftigkeit der Generäle und ihrer Clique, all dies wird ganz ungerührt gleichzeitig in unseren Zeitungen als Berechnung des Westens vorgeführt. Die westlichen Journalisten verlassen sich einfach darauf, dass die Parteilichkeit feststeht. Und unter diesem Gesichtspunkt bringen sie es sogar fertig, dann Berichte zu verfassen, wo sie sehr offen werden und darauf verweisen, zum Beispiel, vielleicht hat es nicht jeder gelesen, auch aus dem Spiegel, das Verhältnis zwischen der Regierung Bush und der Militärjunta in Burma ist zerrüttet. Nach der Niederschlagung der buddhistischen Mönchsproteste im Sommer hatte Bush die Generäle als neuestes Ziel seiner kompromisslosen Säbeldiplomatie erkoren. Er verschärfte die 1997, also vor den buddhistischen Mönchsprotesten, er verschärfte die 1997 unter Bill Clinton verhängten Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Burma. Er prangerte die Junta in seiner Rede vor der jüngsten UN-Vollversammlung an. Diese Maßnahmen dürften zum schlechten Ansehen der USA bei der burmesischen Junta beigetragen haben. Wir versuchen, ihren Untergang zu beschleunigen, sagt dazu ein hoher US-Diplomat. Tja, wenn es so ist, wenn so kalkuliert wird, wenn die Vereinigten Staaten, Europa, Deutschland, Frankreich voran, sich aufmachen und die Naturkatastrophe für sie ein Mittel ist, um hier einzugreifen und ihr Eingreifen gar nicht darauf gerichtet ist, einfach so den armen Menschen etwas zu geben, tja, dann stellt sich vielleicht die Uneigennützigkeit des Westens gegenüber dem Zynismus der Generäle nicht gerade so dar, dass hier die einen die Guten und die anderen die Bösen sind, sondern hier treffen schon sehr kongeniale Berechner, die Machtfragen miteinander auszutragen haben, aufeinander. Und genau so wird auch von der Regierung Bush, da ist es immer den deutschen Journalisten am offensten, bei den eigenen sind sie ja immer etwas blinder. Naja, bei der Regierung Bush, da merken sie es sofort, in den USA ist Laura Bush unerwartet vor den Korrespondenten im Pressroom des Weißen Hauses aufgetreten, lese ich im Spiegel. Sie sagte, die USA seien bereit, die ersten recht mageren Notzusagen an Burma in Höhe von, sage und schreibe, $250.000 substanziell aufzustocken. Und sie stellen tatsächlich auch eine Aufstockung in Frage. Tags darauf verleiht Präsident Bush der unter Hausarrest stehenden burmesischen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi die Congressional Gold Medal. Das ist die höchste zivile Auszeichnung des US-Kongresses. Tja, selbst die US-Journalisten haben gefragt, ob solche demonstrativen Aktionen gegen Burma zu diesem Zeitpunkt nicht kontraproduktiv seien. Das haben sie Laura Bush gefragt und sie hat knapp geantwortet, ich hoffe nicht. Spiegel Online, 9.5. So steht es also um die Berechnungen einerseits, die man in den Zeitungen ganz offen findet.
Die Berechnungen, die du angesprochen hast, haben wir eine Grundlage darin, was will man eigentlich von Burma? Also was ist eigentlich das Interessante an diesem Land, das ja jetzt, wie du geschildert hast, eindeutig als einer dieser berüchtigten Schurkenstaaten ausgemacht ist, für den von den USA ein Regimewechsel vorgesehen ist. Und da habe ich auch in der SZ ein interessantes Zitat gefunden. Das geht so. Es geht hier, also es geht um Burma, es geht hier um viel. Schon ein schneller Blick auf die Landkarte klärt einiges, was die da alles so sehen können. Nämlich, wie ein Keil schiebt sich Burma zwischen Indien und China. Burma liegt mittendrin in einem geostrategischen Spannungsfeld, vielleicht dem größten der nächsten Jahrzehnte. Und es hat Ressourcen, nach denen es viele gelüstet, Öl und Gas. Also vor allem diejenigen sind darauf scharf, die als Weltwirtschaftsmächte ihren Weltmarkt benutzen wollen, jedes Drum Natur einbeziehen wollen in ihre weltmarktwirtschaftlichen Kalkulationen und jedes Stück Energie verfügbar machen wollen für ihr kapitalistisches Wachstum. Und zum anderen, naja, es gibt auf dieser schönen weiten Welt keine Region mehr, die nicht unter einem geostrategischen, sprich militärisch-machtpolitischen Gesichtspunkt von den Weltmächten, allen voran den USA, betrachtet wird. Also da, das ist inzwischen so durchgesetzt, dass selbst ein SZ-Kommentator mit einem schnellen Blick auf die Landkarte weiß, ja, ein Land, das zwischen Indien und China liegt, zwei aufstrebenden Weltmächten, das ist ja ganz klar, dass man auf dieses Land ein besonderes Auge haben muss, dass man sehen muss als USA, aber auch als befreundeter, als mit den USA befreundeter Mitmacher auf dem auf der Weltordnung, also in Europa, dass man auf dieses Land möglichst schnell einen entscheidenden Einfluss gewinnen will, um diese geostrategische Position zwischen den aufstrebenden Weltmächten sich zu sichern. Also, es geht bei der ganzen Geschichte um die Öffnung dieses schönen Landes zum Zwecke seiner Einbeziehung ins weltweite Wirtschaftswachstum, in das weltweite Ordnen der Staatenwelt. Und das steht schon länger auf der Agenda als der Wirbelsturm Nagis. Aber der, das ist jetzt die frohe Botschaft, der Wirbelsturm wird betrachtet wie ein Einfallstor, um die schon lang gehegte Beseitigung einer missliebigen Herrschaft in Burma anzugehen.
Schauen wir uns nochmal, gerade weil die Helfer aus dem Westen so hervorragend dastehen, einfach einmal an, was jetzt eigentlich diese Helfer aus dem Westen, die großen Staaten, die mit ihren Flotten dort auffahren, die mit schlagkräftigen Zerstörern vor der Küste liegen, nur um zu helfen, die größte Truppenbewegung in dieser Region seit längerem hinbringen, was sie nun eigentlich dort vorhaben. Naja, sie sind mit sehr viel Unterscheidungsvermögen ausgestattet, die Helfer aus dem Westen, sowohl die Journalisten als auch die Diplomaten. Sie sind einerseits entsetzlich selektiv. Elend. Elend wollen sie nur in dem Staat sehen, in dem ihnen die Herrschaft nicht passt. Insofern sind sie ignorant. Sie sind parteilich. Aber sie verzichten keinesfalls darauf, dass sie die höchsten und edelsten Werte im Rücken haben. Man braucht nur an den Vergleich Burma, Bangladesch zu denken. Länder, die aneinander grenzen, wo die Lebensverhältnisse sehr, sehr ähnlich sind, um zu bemerken, denen werden wir helfen. Das bezieht sich auf die Einrichtung von sehr, sehr genau an den Westen ausgerichteten Verhältnissen. Das ist Ordnung auf der Welt. Und dann kommen sogar die armen Menschen als Berufungstitel in den Blick. Naja, und helfen? Haben Sie nicht wenigstens ehrlich irgendwie Mitleid? Moment, wenigstens den Hinweis möchte ich machen. Diese Staaten, die jetzt sagen, das ist so viel Elend, wir können es kaum aushalten. Diese Staaten, die selber haben schon seit langem Sanktionen gegen dieses Land verhängt. Und was wollen sie damit erreichen? Na, sie wollen Druck machen, und zwar durch Verelendung der Bevölkerung. Sie richten das Elend selber mit an, weil sie es als Waffe handhaben. Und jetzt ist so viel Elend da. Schauen wir auch da mal einfach klar hin, dann bemerkt man, diese Helfer aus dem Westen, die Helferstaaten, sie behandeln die Zerstörung des Landes als eine willkommene Schwächung des Staates. Eine willkommene Schwächung dieses Staates Birma, der ihn erpressbar machen müsste. Ja, sie behandeln die Zerstörung an Land und Leuten fast wie ein Kriegsergebnis, das ihnen in den Schoß gefallen ist, das den Feind Birma zur Kapitulation zwingen müsste.
Naja, und die Generäle in Burma, die geben diese Kapitulationserklärung nicht einfach ab. Insofern gibt es eine Unzufriedenheit mit dem von ihnen so sehnsüchtig herbeigeredeten Ergebnis, nämlich Beseitigung der Militärjunta. Und dann gibt es ja auch wieder nachzulesen in den Zeitungen interessante Übergänge, die gemacht werden. Ist schon darauf hingewiesen worden, jetzt wird mit einer gewaltsamen, sogenannten humanitären Intervention gedroht. Und da erfährt man dann, dass seit längerer Zeit, zum Beispiel in der UNO, so etwas vorbereitet wird, wie können wir uns nicht in der UNO, also quasi als der Versammlung der Nationen auf der Welt, einen Rechtstitel zurechtlegen, der es uns erlaubt, in diesen Fragen, also Menschen verhungern oder ertrinken oder sonst irgendwas, das es uns erlaubt, daraus den unabweisbaren Grund zu machen, in diese Länder einzugreifen, deren Souveränität zu übergehen, um diese Souveränität auszuhöhlen. Also ein Zitat aus der heutigen FAZ, da heißt es dann, in der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschwerte sich Burmas Vertreter am Freitag, dass Frankreich sein Land mit einem Kriegsschiff bedrohe. Frankreich machte deutlich, dass für Paris die Verantwortung zum Schutz vor Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zu der sich der UN-Gipfel 2005 bekannt hatte, auf die Krise anwendbar sei. Paris will im UN-Sicherheitsrat eine Burma-Resolution durchsetzen. Das heißt, hier wird jetzt insofern ernst gemacht mit dem Anspruch, wenn irgendwo auf der Welt Menschen verrecken in einer Nation, die uns nicht passt, dann nehmen wir das doch endlich mal zum Anlass, diese Nation zu beseitigen, und dafür legen wir uns dann auch noch in der UNO die richtigen Rechtstitel zu. Also, die ganze Geschichte, die da abgezogen wird, da geht es um eine Machtfrage höchsten Kalibers. Und es ist schon ganz klar, das berührt nicht einfach nur Birma. Das ist dann eine Frage, in der dann alle Vetomächte und sonstigen großen Mächte in der UNO gefragt sind, wie weit wollen sie gehen, wie weit wollen sie sich ein Recht auch dann gegenseitig zugestehen, dass es ihnen erlaubt, gegen unliebsame Souveräne einfach so vorzugehen und sie zu beseitigen.
Und jetzt hört man, wenn man so etwas sagt, wie hässlich, wie zynisch, wie kalkulierend da mit dem Elend von Leuten umgegangen wird, dann wieder Helfer, die sagen, ja, aber wenigstens ist es doch Hilfe, wenigstens hilft es doch den armen Menschen. Stopp, ein paar Fragen möchte ich da nur noch anbringen. Es sind ja nur wenige. Wenn ihr bemerkt, die ihr für Hilfe einsteht, Hilfe und Verweigerung von Hilfe, das sind von den Helferstaaten im Westen kalkulierte Kampfmittel, kommt ihr euch da nicht zumindest ein wenig missbraucht vor? Die Weltmächte als Superhelfer. Kommt euch da nicht der Gedanke, dass das Elend als Unterabteilung der Ordnung eigentlich eingerichtet ist, die diese Superhelfer dort betreuen. Habt ihr da nicht vielleicht doch die falschen Freunde? Und wenn ihr sagt, so geht helfen. Helfen geht gar nicht anders. Man kann nur so helfen, dass man mit den großen Mächten sich verbündet. Ist das nicht ein wenig ignorant? Ist das nicht ein wenig zynisch? Ist dieser Realismus, so geht's, nicht eigentlich ein Zugeständnis, das man so ohne weiteres gar nicht unterbringen kann? Wenn Helfer nur Vorhut und Nachhut der bewaffneten Großmächte in ihrem Interesse sein dürfen und dann Tabletten gegen Cholera verteilt werden, ist es dann nicht eigentlich entsetzlich? Müsste man dann nicht ganz anders gegen solche Großmächte vorgehen, statt sich einfach auf den Standpunkt zu stellen, ja, so geht das helfen? Wenn das zum Elend dazugehört, nein, da wären wir gegen, da haben wir einige Argumente gegen geliefert. Das war's für heute vom Forum Gegenstandpunkt. Dieses wird morgen wiederholt. Ihr könnt auf www.farberot.de mehr Informationen erfahren und hören. Wir stellen auch diese Sendung dort noch einmal zur Verfügung.